HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Und so gesehen denke ich, die 3G-Regel am Arbeitsplatz ganz was Wichtiges, was Gutes und gut für all jene, die noch nicht geimpft sind.
Also das traut der Gesetzgeber sich bei uns nicht. Das ist ja praktisch ein Impfzwang, der da drin steckt oder ein Reaktionszwang, Nachweiszwang.
Seit 4 Wochen beobachten wir ein Wachstum der Inzidenzen. 1/3 aller Neuinfektionen kommen aus dem Moskauer Gebiet und St. Petersburg. Doch gerade in den großen Metropolen spielt das Leben fast wieder so wie in Zeiten vor der Pandemie. Volle Clubs, volle Restaurants.
Am Hafen von Triest haben die Arbeiter schon vor Tagen lautstark protestiert. Wenn wir diesen Green Pass nicht zu Fall bringen, dieses Dekret, das unserer Meinung nach kriminell ist, müssen wir den Hafen blockieren.
Mittlerweile haben 4 von 9 Millionen Israelis eine dritte Impfung bekommen. So ganz freiwillig ließen sich nicht alle impfen. Israel entzieht allen Bürgern den sogenannten grünen Pass, deren letzte Dosis mehr als 6 Monate zurückliegt.
Alle sehen sich nach Normalität, alle sehen sich nach Klarheit und alle wussten, dass der Herbst kommt. Jetzt ist er da. Die Infektionszahlen steigen und die freien Betten in den Krankenhäusern werden wieder knapper. Trotzdem weitermachen wie in besseren Zeiten? In Italien und Österreich gilt jetzt eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Putin verordnet einen Teil-Shutdown und Israel hat die 4. Welle mit Auffrischimpfungen gebrochen und öffnet seine Grenzen wieder. In Deutschland wird diskutiert. Brauchen wir für die lang ersehnte Rückkehr zur Normalität endlich eine klarere Linie? Und welche? Wer traut sich? Auf der Suche nach der richtigen Corona-Strategie haben wir heute getitelt. Und wir fragen, bei welchen Ländern können wir uns etwas abgucken, damit wir nicht im Corona-Chaos landen? Brauchen wir weitere Beschränkungen oder können uns weitere Öffnungen der Normalität näher bringen? Fangen wir in Russland an. Niedrige Impfquote, hohe Infektionszahlen haben die Regierung zu einer ungewöhnlichen Strategie bewogen. Bis zum 7. November soll niemand arbeiten gehen. Seit gestern stehen fast alle Räder still in Russland, wie Christina Nagel berichtet.
In der Moskauer Metro ist es in diesen Tagen deutlich leerer als sonst. Auch in den Bussen und auf den Straßen ist weniger los. Die Einkaufszentren sind verwaist. Restaurants und Cafés dürfen Speisen nur zum Mitnehmen anbieten. Nur Lebensmittelläden, Geschäfte des täglichen Bedarfs und Apotheken sind geöffnet. Die russische Hauptstadt ist, wie viele andere Regionen auch, im Teil-Shutdown. Auch wenn die Behörden dieses Wort nach Möglichkeit vermeiden. Sie sprechen lieber von arbeitsfreien Tagen. Von hocheffizienten Maßnahmen, die, wie Gesundheitsminister Michail Murashko betonte, erste Erfolge zeigten. Zum ersten Mal seit Tagen lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen russlandweit unter 40.000. Das lässt uns hoffen, dass der Druck auf unser Gesundheitssystem nachlassen wird. Und der Druck ist immens. Viele Kliniken sind inzwischen überlastet. In einigen Regionen gibt es kaum noch freie Betten. Der Sauerstoff wird knapp. Präsident Putin wies bei einer Videokonferenz das Militär an, beim Bau weiterer medizinischer Einrichtungen zu helfen. Die Lage im Land sei sehr ernst. So etwas hat es noch nie gegeben. Vor allem bei älteren Bürgern gibt es sehr schwere Krankheitsverläufe. Das ist Fakt. Die Sterblichkeit in dieser Gruppe liegt mehrfach über dem Durchschnitt. Offiziellen Angaben zufolge sterben täglich über 1.100 Menschen in Russland an Covid-19. Es sind besorgniserregende Zahlen, die erstaunlich wenig Wirkung zeigen. Obwohl Russland als erstes Land einen Impfstoff zugelassen hat, ist bis heute erst 1/3 der Bevölkerung vollständig geimpft. Einer aktuellen Umfrage des Levada-Zentrums zufolge lehnen es 45% der Befragten weiter ab, sich impfen zu lassen. Maske tragen, Abstand halten, bleibt eher die Ausnahme als die Regel. Und so nutzen viele die arbeitsfreien Tage auf ganz eigene Weise für einen Kurzurlaub. Was soll man jetzt noch in Moskau bleiben, wo alles geschlossen ist? Bringt es eine junge Frau an einem der Moskauer Flughäfen auf den Punkt, wo seit Ende vergangener Woche Hochbetrieb herrscht, besonders gefragt Last-Minute-Reisen in die Türkei und nach Ägypten. Gut möglich also, dass die Infektionszahlen nach dem offiziellen Ende der arbeitsfreien Tage am 7. November wieder steigen werden. sagte Kreml, baut deshalb schon einmal vor. Es stehe den Regionen frei, die arbeitsfreie Zeit, aber auch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiter fortzusetzen. Als erste Region hat Nowgorod dies angekündigt. Andere denken bereits öffentlich darüber nach. Russland, so viel ist klar, ist mit Blick auf die aktuelle Corona-Welle noch längst nicht über den Berg.
Eine Inzidenz von 180 bei niedriger Impfquote, offiziell ist rund ein Drittel der russischen Bevölkerung geimpft, führt in Russland zu mehr als 1000 Toten am Tag. Das hat die russische Regierung zu der Entscheidung gebracht. 10 Tage lang wird in Russland nicht gearbeitet. Theater und Museen bleiben aber unter Auflagen offen. Grillpartys und Urlaubsreisen sind weiter möglich. Ein interessanter Weg. Dmitri Glukowski ist Journalist und Science-Fiction-Bestseller-Autor aus Moskau, zurzeit in Barcelona. Guten Tag, Herr Glukowski.
Ja, hallo.
Warum ist denn so eine Maßnahme nötig? Nimmt die russische Bevölkerung das Virus nicht ernst genug?
Ja, ich glaube, dass die Russen grundsätzlich nehmen diese ganze Covid-19-Lage nicht, also ein bisschen fatalistisch an. Ne? Als ich selber so zumindest ein halbes Jahr in Moskau dieses Jahr verbracht habe, fühlte ich selber, dass wenn niemand in der Stadt, in der ganzen Stadt, da hat die Maske trägt und an die Masken glaubt und überhaupt den Virus fürchtet, dann dass diese Verhältnis ein bisschen ansteckend, genauso wie der Virus. Ne? Du glaubst nicht, dass es dir passieren kann. Und wenn dann sogar dir gerade persönlich passiert, dann, ja, es wird passieren, was passieren muss. Ne? Das ist so genau ein Fatalismus. Mhm. Und nicht so wie in Europa, wie in Deutschland. Ich persönlich hatte nur in Juni und meinen Kameraden und meinen Freunden in Moskau, glaube ich, 10 oder 15 Leute, die gerade mit Virus angesteckt wurden. Und trotzdem, sobald sie wieder gesund waren, ohne keine Masken und ohne sich vaccinieren und sich impfen, zurück in die Restaurants, in Bars, Diskotheks und so weiter und so fort. Ne?
Das heißt,
ohne Verteidigung, ohne Schutz.
Ist das auch der Grund, warum Putin vor wirklich einschneidenden Maßnahmen zurückschreckt, weil er Sorge hat, dass das in der Bevölkerung nicht auf unbedingt Freude trifft?
Ja, ich glaube, dass Russland eigentlich keine Ressourcen, also kein Geld, um die Geschäfte zu unterstützen, hat oder zu spenden bereit ist. Ja, Russland will nicht, die russische Regierung will nicht seine Bürger und insbesondere die Geschäfte unterstützen, finanziell. Mhm. Deswegen darf es nicht, dann darf die Regierung nicht oder kann die Regierung nicht so ein richtiger Quarantäne, also ein Lockdown einleiten, ne? Weil da gibt es kein einfach Geld zum Unterstützen. Mhm. Und die Russen haben auch keine Ersparnisse. Das ist so weit genannt, dass die Russen so mittlerweile nur für einen Monat, nur für einen Monat Ersparnisse haben. Und ohne Geld werden einfach nicht überleben. Deswegen kann die Regierung nicht sie für eine längere Zeit als für eine, sagen wir, für einen Monat die Bürger nach Hause zu schicken. Mhm. Anders werden sie einfach vom Hunger sterben. Ne? Vom Hunger natürlich werden sie nicht sterben, deswegen werden sie auch nicht diese Quarantänemaßnahmen zur Pflicht haben. Mhm. Ne? Wir werden einfach ignorieren.
Aber das sind Argumente. Ja, das sind ja eigentlich Argumente, die Sie da anbringen für eine Impfung. Also, dass man sagt, wir können uns das auch nicht leisten. Alle Leute werden krank oder müssen ständig in Quarantäne. Und Russland ist da auch vorgeprescht mit dem Impfstoff, hat als erstes einen zugelassen. Warum ist das Vertrauen in die Impfung dann trotzdem so niedrig? Also liegt rund bei einem Drittel nach offiziellen Zahlen, dass ein Drittel der Bevölkerung nur geimpft ist. Warum nicht mehr?
Also wenn wir von offiziellen Zahlen sprechen, ich glaube, dass die wirkliche Zahl der Ansteckungen und der Covid-Sterben, Covid-Toten ist wesentlich höher als die offizielle Zahl. Ja? Das ist zum Ersten. Und dann viele Russen einfach kaufen sich die Impfungszertifikate. Deswegen, ich glaube, dass die wirkliche Anzahl der Vaccinierten, der Geimpften, ist wesentlich niedriger, als das offiziell angekündigt ist, ne? zum Anfang. Dann, warum die eigentlich machen das die Russen? So, ich glaube, dass da gibt es eigentlich kein Vertrauen an Staatspropaganda. Also, und die Propaganda war eigentlich sehr widersprüchlich. Am Anfang, die Propagandisten, die Fernsehpropagandisten, sagten überhaupt, dass Covid stellt keine wichtige Gefahr dar. Und die Leute müssen überhaupt nicht vom Impfung denken. Die Erklärung, glaube ich, ist, dass Russland nicht genau Vakzine produziert, nicht genau Impfstoffe produziert und nicht hinreichend produzieren kann. Und wenn alle Russen jetzt zu Impfstoffe, Impfpunkte sollten, dann werden sie einfach so unglaubliche Schlange haben und so Impfstoffdefizit. Und das wird eine richtige, so enorme Krise provozieren. Und das ist, glaube ich, die richtige Erklärung dafür, warum die Staatspropaganda die Russen nicht dafür anrufen kann und jetzt sich nur für die bestimmte Gruppe beschränkt, wie, weiß ich nicht, wie die Lehrer oder wie die Militäre und so weiter und so fort. Russland hat, meiner Meinung nach, hat Russland eigentlich nicht hinreichend Impfstoffen. Und deswegen ist die Propaganda widersprüchlich. Ne? Und ja.
Das klingt sehr, sehr schwierig. Dmitri Glukowski, Journalist und Science-Fiction-Bestseller-Autor aus Moskau, zurzeit in Barcelona. Herzlichen Dank für diese Eindrücke und die Schilderungen über die Stimmung in der russischen Bevölkerung. Virus nicht ernst nehmen, Impfungen scheuen. Wer traut sich auf der Suche nach der richtigen Corona-Strategie HR2, der Tag? Und noch erwähnt sei, dass Dmitri Glukowski gerade eben ein neues Buch herausgebracht hat. Sein neuester Roman heißt Outpost, der Posten, und zeichnet ein düsteres postapokalyptisches Bild einer von einer Krankheit gezeichneten Gesellschaft. Es ist fast 2 Jahre her, dass das Virus in die Welt kam, und die erste Stadt, die damals in einen Shutdown ging, war das chinesische Wuhan, eine Millionenmetropole, abgesperrt vom 25. Januar bis zum 8. April 2020. Die chinesische Autorin Fang Fang hat damals mit dem Wuhan Diary, ihrem Tagebuch aus einer gesperrten Stadt, die Stimmung und das Leben in der gesperrten Stadt dokumentiert.
Auf dem Bett liegend durchforste ich die Eingänge auf dem Smartphone und finde die Nachricht des befreundeten Arztes. Pass gut auf dich auf. Nicht aus dem Haus gehen. Nicht aus dem Haus gehen. Nicht aus dem Haus gehen. Die dreifache Wiederholung verursacht mir Herzklopfen. Wir steuern wohl tatsächlich auf die akute Ausbruchphase der Epidemie zu, denke ich bei mir. Eilig rufe ich meine Tochter an, und als ich von ihr höre, dass sie sich gerade zum Supermarkt ihrer Wohnanlage aufmacht, um ein paar Fertiggerichte zu kaufen, fordere ich sie dringend auf, das zu unterlassen. Selbst wenn man nichts als nackten Reis zu essen hat, sollte man dieser Tage nicht vor die Tür gehen. Als ich am ersten Neujahrstag die Nachricht erhielt, dass das gesamte Stadtzentrum für den privaten Kfz-Verkehr gesperrt ist, habe ich ihr umgehend genug Vorräte für 10 Tage vorbeigebracht, weil ich ahnte, dass sie es vorziehen würde, außerhalb zu essen, anstatt sich selbst zu versorgen. Zum Glück hat auch sie Angst vor dem Sterben und willigt widerspruchslos ein, die Wohnung nicht zu verlassen. Heute ist strahlender Sonnenschein, die Art von Wintersonne, die wir Wuhaner am meisten genießen, warm und schmeichelnd. Ohne die Epidemie wären die Straßen in der Nähe meiner Wohnung sicherlich hoffnungslos verstopft. Sie liegt in der Nähe des Grüngürtels um den Ostsee, und dieser Ort gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen der Wuhaner. Aber jetzt ist er menschenleer. Vor 2 Tagen ist mein Kommilitone Dao um den See gejoggt und hat anschließend erzählt, er sei unterwegs mutterseelenallein gewesen. Der Ostsee-Grüngürtel gehöre momentan zu den mit Abstand sichersten Orten Wuhans. Abgesehen von der Angst vor Ansteckung sind die in ihren Wohnungen eingesperrten Wuhaner im Großen und Ganzen in einer stabilen Gemütsverfassung. Bemitleidenswert sind vor allem die Erkrankten und ihre Familienangehörigen. Aufgrund der Schwierigkeit, ein Bett in einer Klinik zu bekommen, befinden sie sich nach wie vor im Limbo. Die Arbeiten auf der Baustelle des in Fertigbauweise errichteten Krankenhauses Hua Shenshan gehen zwar fieberhaft voran, aber fernes Wasser löscht keinen nahen Brand. Diese Leute sind die am schwersten Betroffenen, weiß der Himmel, wie viele Familien daran zerbrechen. Ein paar Medien dokumentieren solche Fälle, aber es sind vor allem die Self-Media, die sie seit längerem heimlich dokumentieren. Dokumentieren ist das Einzige, was wir tun können.
Aus dem Wuhan Diary, eine gesperrte Stadt Anfang 2020 von der chinesischen Autorin Fang Fang. Fortsetzung folgt. HR2 der Tag. In Russland darf in dieser Woche niemand arbeiten gehen. In Italien und Österreich wiederum darf nur noch arbeiten gehen, wer genesen, geimpft oder getestet ist. Vielleicht sitzt in diesen Ländern der Corona-Schock noch tief über die dramatische Situation, die das Virus zu Beginn der Pandemie besonders dort angerichtet hat. Ein anderes Argument: Die Inzidenz in Österreich liegt aktuell bei 376. Zum Vergleich, Deutschland verzeichnet landesweit heute eine Inzidenz von 153. Und in Italien gilt 3G am Arbeitsplatz schon seit über 2 Wochen. Die Infektionszahlen steigen zwar trotzdem auch langsam wieder, Inzidenz aber heute bei nur 51,5. Jörg Seiselberg berichtet über das italienische Konzept.
Am Impfzentrum vor dem Bahnhof Termini in Rom scheint die Sonne. Eduardo stoppt kurz vor dem Eingang, holt seinen Gesundheitsausweis und die ausgedruckte Anmeldung aus der Tasche. Lange habe er gezögert, sagt der 55 Jahre alte Maurer. Jetzt gehe auch er zur Corona-Schutzimpfung. Ich brauche den Green Pass. Dort, wo ich arbeite, verlangen sie von mir diesen Green Pass. Impfen nach monatelangem Abwarten. Eduardo, der aus Ecuador stammt und seit 8 Jahren in Rom lebt, ist damit nicht alleine. Zur Impfstation Termini kommen viele Männer und Frauen mit Migrationshintergrund, die in Italien häufig als Haushaltshilfen, Babysitter oder in der Baubranche arbeiten. Auch sie müssen seit dem 15. Oktober den sogenannten Green Pass haben, also einmal geimpft, genesen oder aktuell getestet sein. Eine Art 3G-Pflicht am Arbeitsplatz, mit der Italiens Regierung die Impfbereitschaft weiter erhöhen möchte. Zum Start, sagt Italiens Impfkoordinator Figliolo, sei die Zahl der Corona-Erstimpfungen im Vergleich zum Wochenanfang um 35% gestiegen. Die aktuellen Daten zeigen, dass dieses Niveau fast gehalten werden kann. Anders als Eduardo aus dem Impfzentrum in Termini will sich Cristiano Mametti trotz Green Pass Pflicht nicht impfen lassen. Deshalb steht der 49 Jahre alte Taxifahrer am Morgen an der Via Gregorio VII vor einer Apotheke und wartet auf seinen Testtermin. Ich mache das, weil ich arbeiten muss. Ich finde den Green Pass gut, aber halte mich an die Regeln. Daher bin ich jetzt vor der Arbeit hergekommen, um einen Corona-Test zu machen. Alle 2 Tage geht Mametti zum Test in die Apotheke, der ihn 15 Euro kostet. Mit einem negativen Testergebnis kann er laut Regierungsdekret in den folgenden 48 Stunden arbeiten. Das ist auch ziemlich teuer. Am Ende kostet es mich im Monat ungefähr 150 bis 180 Euro. Das ist ziemlich viel Geld dafür, arbeiten zu können. Eine Corona-Impfung wäre kostenlos. Für ihn aber, sagt Mametti, komme sie aus persönlichen Gründen nicht in Frage. Solange der Green Pass gelte, werde er sich alle 2 Tage testen lassen. Italienweit hat sich die Zahl der Tests seit Einführung des Green Passes mehr als vervierfacht. Teilweise werden täglich mehr als 500.000 Tests durchgeführt. Von Regierungsseite heißt es, auch dies sei ein positiver Effekt des Green Passes. Die höhere Zahl an Tests gebe einen besseren Überblick über die Infektionssituation und bedeute im Ergebnis einen besseren Schutz der Bevölkerung. Allerdings hat die Zahl der Krankschreibungen in Italien seit Einführung des Green Passes am Arbeitsplatz auffällig zugenommen. Der Corriere della Sera berichtet über dieses Phänomen unter der Überschrift, Zitat, die vorgetäuschten Krankheiten der Green Pass-Gegner. Die Proteste auf der Straße gegen das Regierungsdekret haben sich weitgehend beruhigt. Ministerpräsident Draghi aber hat bereits mehrfach deutlich gemacht, dass er am Green Pass festhalten will. Die Tatsache, dass Italien besonders stark unter der Covid-Pandemie gelitten habe, sei, sagte Draghi im Parlament, ein Auftrag an die Politik, mit einer konsequenten Linie ein Wiederaufflammen der Pandemie zu verhindern. Nachdem wir 132.000 Tote gehabt haben, muss unser Gewissen sagen, dass wir alles tun müssen, was möglich und was notwendig ist. Whatever it takes, auch in der Corona-Politik. Bislang hat die Draghi-Linie in Italien den im Herbst erwarteten Anstieg der Infektionszahlen gebremst.
Wer arbeiten gehen will in Italien, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Die Forderung nach einer 3G-Regelung am Arbeitsplatz wird langsam auch in Deutschland lauter. Professor Adam Sagan vom Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Europäisches und Deutsches Arbeitsrecht an der Uni Bayreuth. Guten Tag.
Sehr schönen Abend, Frau Fuhrmann.
Könnten denn auch bei uns vergleichbare Regelungen wie in Italien oder Österreich verordnet und durchgesetzt werden?
Ja, die Frage ist kompliziert und wie man das von Juristen gewohnt ist, kann ich darauf nur differenziert antworten. 3G am Arbeitsplatz betrifft unterschiedliche Rechtsebenen. Wir haben auf der einen Seite erstmal das Arbeitsschutzrecht. Das wird geregelt vom Bund. Das sieht 3G-Konzepte zum Schutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz nicht vor. Könnte man einführen, ist aber derzeit nicht vorgesehen. Auf der anderen Seite gibt es auf der Ebene einzelner Bundesländer Infektionsschutzverordnungen, die 3G am Arbeitsplatz bereits vorsehen. Dazu gehört beispielsweise der Freistaat Bayern. Wir haben also hier, was 3G am Arbeitsplatz angeht, sozusagen einen Flickenteppich landesrechtlicher Regelung. Und dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit. Unternehmen könnten auf die Idee kommen, 3G durch vertragliche Gestaltung, sei es durch Arbeitsverträge, Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge einzusetzen. Das allerdings birgt im Moment hohe rechtliche Risiken. Das ist ausgesprochen heikel.
Also das, was jetzt zum Beispiel schon gilt, dass Arbeitgeber sagen, bitte bei uns Maske tragen, Abstand halten, Vorrang mobiles Arbeiten oder Homeoffice, das ist eine andere juristische Grundlage, auf der das stattfindet, als eben dieses Fragen nach dem Impfstatus. Warum darf das denn der Arbeitgeber in Deutschland nicht, Veranstalter aber schon?
Also in der Tat, vielleicht vorab, wenn man mit dem einzelnen Arbeitnehmer oder der einzelnen Arbeitnehmerin vereinbaren kann, dass die Arbeitsleistung von zu Hause erbracht wird, dann stellt sich natürlich die Frage von 3G nicht. Wenn man im Betrieb seine Arbeitsleistung erbringt, dann stellt sich sozusagen die Frage, die Sie gerade aufgeworfen haben, kann der Arbeitgeber nach dem Impfstatus fragen? Es handelt sich hier um ein Gesundheitsdatum, was den Impfstatus des Arbeitnehmers betrifft. Das ist ein besonderes, sensibles Datum. Es genießt hohen rechtlichen Schutz, insbesondere im Arbeitsverhältnis, wo der Arbeitnehmer ja in einer bestimmten Abhängigkeit zum Arbeitgeber steht. Und dieser rechtliche Schutz ist geprägt vom europäischen Unionsrecht und es gibt dazu noch nicht sehr viele gerichtliche Entscheidungen, die hier einschlägig wären. Die Aufsichtsbehörden, die den Datenschutz sozusagen beaufsichtigen, wenn man das mal so formulieren darf, halten die Frage nach dem Impfstatus des Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis für grundsätzlich unzulässig. Unternehmen gehen deswegen sozusagen ein Risiko ein an dieser Stelle, wenn sie nach dem Impfstatus fragen. Vertragliche Vereinbarungen werden in diesem Bereich wahrscheinlich nicht viel helfen. Das Risiko bleibt hoch. Und es gibt dann jetzt sozusagen nur Enklaven, nämlich die Sonderbereiche nach dem Infektionsschutzrecht. Also ich sage mal etwas pauschal, der Gesundheitssektor, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder etwa Arztpraxen fallen darunter. Und darüber hinaus die landesrechtlichen Regelungen, die ich gerade bereits ansprach, in denen 3G bereits im Landesrecht vorgesehen ist.
Dann wird das ja jetzt durchaus interessant, Herr Sagan, wenn die Neuregelung greift. Lohnfortzahlung für Ungeimpfte im Quarantänefall fällt weg seit gestern. Das ist ja dann ziemlich schwierig für den Arbeitgeber herauszufinden. Ist das jetzt ein Ungeimpfter oder ein Geimpfter? Gut, Geimpfte werden in der Regel nicht mehr in Quarantäne geschickt. Aber wenn es denn eben so eine unklare Fragestellung ist, dürfte der Arbeitgeber es gar nicht erfragen vom Arbeitnehmer?
Ja, da ist die Rechtslage ebenfalls diffizil. Wenn sich ein Arbeitnehmer ungeimpft und gesund in Quarantäne befindet, ist es jetzt so, dass nunmehr keine staatlichen Entschädigungsleistungen mehr erbracht werden. Es gibt dann Ausnahmen, wenn beispielsweise im konkreten Einzelfall die Impfung nicht stattfinden konnte aus medizinischen Gründen. Aber im Übrigen müssen Arbeitnehmer, die jetzt sich in Quarantäne befinden und diesen Anspruch auf staatliche Entschädigungsleistungen geltend machen, dieser Anspruch wird vom Arbeitgeber erstmal vorfinanziert, die müssen dann ihren Impfstatus auch gegenüber dem Arbeitgeber offenlegen, insoweit dürfte der Arbeitgeber dann auch nach dem Impfstatus fragen.
In manchen Unternehmen braucht sich der Chef jetzt eigentlich nur noch an die Kantinentür zu stellen und dann weiß er auch Bescheid. Es gibt nämlich erste Unternehmen wie zum Beispiel Bayer, Altours oder E.ON, die 2G-Zonen in der Kantine eingeführt haben. Also es gibt bestimmte Bereiche, wo nur Geimpfte und Genesene rein dürfen. Wieso geht das dann auf einmal in Teilen des Unternehmens, aber nicht fürs große Ganze?
Ja, die Lage ist tatsächlich ein wenig kafkaesk und es wird fast noch schlimmer, als Sie es beschrieben haben. Ich nenne mal zwei Punkte. Also zum einen, Es kann so sein, dass für die Kantine, wie auch immer die organisiert ist, bestimmte Sonderregelungen gelten, die für Kantinen, für die Gastronomie gelten. Und dort muss der Arbeitnehmer dann möglicherweise, um Zugang zu erhalten, seinen Impfstatus offenlegen oder nachweisen, dass er genesen oder getestet ist. Zum anderen, und das ist der andere Punkt, den ich ansprechen möchte, wenn der Arbeitgeber auf diese Art und Weise Kenntnis erlangt vom Impfstatus des Arbeitnehmers, dann sagt sogar das Arbeitsschutzrecht, dass der Arbeitgeber dieses Datum verwerten und verarbeiten darf.
Aha, das ist ja auch schon mal interessant. Aber was sagt denn der Arbeitsrechtler? Weil das Ganze klingt ja so, als gäbe es eigentlich einen Weg, einen möglichen, vielleicht sogar recht einfachen Weg, wenn man einfach es in Zukunft so regelt gesetzlich, dass es in Zukunft nur bezüglich dem Thema Corona-Impfung ein Auskunftsrecht gibt oder beziehungsweise eine Auskunftspflicht des Arbeitnehmers. Kann man nicht einfach sagen, liebe Arbeitgeber, ihr dürft nach Gesundheitsdaten fragen, aber nur nach Corona-Impfungen und alles andere fällt flach. Könnte man damit nicht eigentlich wirklich da mehr Klarheit reinbringen?
Das kann man genau so sagen. Juristisch sehe ich keine durchgreifenden Bedenken gegen diese Regelung, aber es bedarf natürlich der erforderlichen politischen Willensbildung, um die notwendigen Mehrheiten zustande zu bringen.
Wir haben eine andere wichtige Diskussion im Moment, die auch arbeitsrechtliche Fragen berührt, nämlich die über eine Impfpflicht für verschiedene Berufsgruppen. Gerade heute hat der Hausärztechef Weigel das fürs Pflegepersonal gefordert. Kann man denn so weit gehen? Das ist ja auch ein Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht zu sagen, wenn du bei mir arbeiten willst, dann musst du geimpft sein.
Also im Gesundheitssektor sehen wir ja sozusagen schon eine, wenn man so will, faktische Impfpflicht dadurch, dass man im Gesundheitswesen auf der Grundlage des Infektionsschutzrechts nach dem Impfstatus fragen und den erheben darf, hat der Arbeitgeber schon die Möglichkeit, an bestimmten Stellen, wo das eben erforderlich ist, nur geimpftes Personal einzusetzen. Sodass eine rechtlich durchsetzbare Impfpflicht, wo jemand jetzt also tatsächlich gezwungen wird, sich impfen zu lassen, nicht erforderlich ist. Aus meiner Sicht ist genügt dieses Fragerecht mit der Möglichkeit, die Arbeitnehmer, die nicht geimpft sind, dann freizustellen, ohne den Lohn fortzahlen zu müssen.
Juristisch geht mehr als politisch beschlossen ist. Das wird deutlich bei Professor Adam Sagan vom Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Europäisches und Deutsches Arbeitsrecht von der Uni Bayreuth. Vielen Dank für diese Einschätzung. Wer traut sich auf der Suche nach der richtigen Corona-Strategie HR2 der Tag? Und noch einmal blicken wir fast 2 Jahre zurück und in die mehr als 2 Monate lang gesperrte Millionenmetropole Wuhan in China. Beschrieben von Fang Fang im Wuhan Diary.
Am härtesten betroffen ist das medizinische Personal. Es ist am frühesten mit dem vom Virus Infizierten in Kontakt gekommen. Allein im Zentralkrankenhaus, der Klinik Li Wenliangs, sind dem Vernehmen nach außer ihm noch 3 weitere Ärzte gestorben. Mein befreundeter Arzt berichtet, dass auch im Tongji-Krankenhaus einer seiner Freunde, ein Professor der Chirurgie, gestorben ist. Nahezu in jeder Klinik liegt ein Teil des medizinischen Personals auf dem Krankenbett. Ärzte und Schwestern, die im Dienst der Nächstenliebe unter Einsatz ihres Lebens Menschen retten. Ein befreundeter Arzt sprach von sich aus eine weitere Sache an. Als sich damals mehr und mehr Ärzte und Schwestern infizierten, war es jedermann klar, dass eine Übertragung von Mensch zu Mensch stattfindet. Aber niemand hat den Mund aufgemacht, weil es untersagt war. Man schweigt, weil es untersagt ist, zu reden. Jedermann weiß Bescheid, aber keiner spricht es aus. Liegt nicht genau darin das Problem? Warum durften die Krankenhausleitungen nicht reden? Und wenn sie nicht reden durften, warum haben wir geschwiegen? Wir sind Ärzte, wir tragen unsere eigene Verantwortung. Diese Fragen richtete er an sich selbst und an seine Kollegen. Ich bewundere seine Bereitschaft, sich in diesem Moment selbst diesen Fragen zu stellen. Bei mir denke ich, ja, genau das ist die schmerzhafte und zornig stimmende Ursache von Li Wenliangs Tod. Schließlich hat er als Erster das Schweigen gebrochen, auch wenn er nur die eigenen Bekannten und Freunde gewarnt hat, aber er hat immerhin die Wahrheit enthüllt. Das Problem ist nur, dass Li Wenliang, der die Wahrheit gesagt und dafür bestraft wurde, nun gestorben ist. Und bis zu seinem Tod hat er kein Wort der Entschuldigung und Einsicht gehört. Wird es jetzt noch irgendjemand wagen, den Mund aufzumachen? Schweigen ist Gold. Mit Schweigen demonstriert man seine Gedankentiefe. Aber was bedeutet Schweigen in einer solchen Situation? Werden wir auch künftig mit Schweigen dieser Art konfrontiert sein?
Die Pandemie und das Schweigen in China, mehr aus dem gesperrten Wuhan von Fangfang später. Man hat die Anfänge der Pandemie fast vergessen und damals hat man noch nicht geahnt, wie lange sie uns beschäftigen wird. Jetzt gilt in Russland ein Teil-Shutdown, in Italien und Österreich gilt 3G am Arbeitsplatz, davon haben wir schon gehört. Andere Länder steuern in die Gegenrichtung. In Dänemark sind seit dem 10. September alle Beschränkungen aufgehoben. 2G, 3G, das sind Fremdworte für die Dänen, auch die Maske hat ausgedehnt. Eine Impfquote von 75% bot den Hintergrund für diese Entscheidung. Trotz steigender Infektionszahlen, Inzidenz landesweit um die 200, hält die dänische Regierung erst einmal weiter an diesem Kurs fest, setzt auf gegenseitiges Vertrauen. Ohne massive Impfbereitschaft allerdings, so der Gesundheitsminister, könnte es auch in Dänemark wieder zu Einschnitten kommen. In Großbritannien war es am 19. Juli soweit, am Freedom Day, fielen alle gesetzlichen Schutzmaßnahmen, gestern dann die letzten Reisebeschränkungen. Premier Johnson ließ sich feiern, Spaß in Pubs und wirtschaftliche Erholung versprach er lauthals. Was ist daraus geworden? Gabi Biesinger.
Premierminister Boris Johnson lässt sich hier und da gerne in Impfzentren sehen, wie etwa Ende Oktober im Londoner Stadtteil Maida Vale, um fürs Impfen zu werben und darüber hinaus die Bevölkerung zu beruhigen, dass die Regierung alles im Griff habe.
So our autumn and winter plan.
Wir haben mit Blick auf den Winter immer vermutet, dass die Zahlen steigen werden. Sie sind hoch, aber nicht höher, als wir erwartet hätten mit unserem Winterplan. Der Winterplan, der sogenannte Plan A, sieht vor, Jugendliche ab 12 Jahren zu impfen und bei über 50-Jährigen die Impfung mit einem Booster aufzufrischen. Außerdem Hände waschen, lüften und allgemeine Hygieneempfehlungen. Doch 3,5 Monate nach dem Freedom Day Mitte Juli gehört Großbritannien mit einer 7-Tage-Inzidenz von rund 450 weltweit zu den Ländern mit den höchsten Infektionsraten, erläutert Robert Cuff, Statistikchef bei der BBC.
We are back up.
Die Infektionszahlen sind wieder auf dem Niveau vom Januar. Aber die Zahl der mit Corona-Patienten belegten Krankenhausbetten, die beträgt nur ein Viertel im Vergleich zum Jahresbeginn. Trotzdem, die Zahlen steigen seit dem vergangenen Monat und angesichts des Wetters im Herbst und Winter, das ohnehin Atemwegsinfektionen begünstigt, könnte das Gesundheitssystem unter Druck geraten. Doch mancherorts sind schon Menschen gestorben, weil Krankenwagen stundenlang vor Notaufnahmen warten mussten. Als Grund für die enorme Belastung wird von Vertretern des Gesundheitswesens die Corona-Pandemie genannt. Notfalleinrichtungen und Ambulanzen stünden unter enormem Druck, auch wegen Abstandsregeln sowie Mitarbeitern, die sich nach Kontakt mit Infizierten isolieren mussten. Seit April hat sich die Zahl der Wartezeiten für Rettungswagen fast verzehnfacht. Im September behandelten Notaufnahmen in England insgesamt 1,4 Millionen Menschen, so viele wie noch nie in einem Monat. Eigentlich hatte die Regierung versprochen, Plan B einzuführen, wenn die Zahlen wieder steigen würden und wenn Krankenhäuser in Bedrängnis kämen. Plan B würde zum Beispiel eine Wiedereinführung der Maskenpflicht in überfüllten Räumen, die Pflicht zum Vorzeigen von Impfpässen bei Großveranstaltungen und verstärktes Arbeiten von zu Hause beinhalten. Doch Gesundheitsminister Savid Javid sah Ende Oktober diesen Punkt nicht gekommen. Man wolle die Zahlen weiter beobachten.
We're looking closely at the data. And we won't be implementing our Plan B of contingency measures at this point.
Doch Experten und Mediziner warnen schon seit Wochen davor, die Zahl der Neuinfektionen nicht gezielt zu reduzieren. Die Ärztin Christina Pagel vom SAGE Committee, das die Regierung berät.
If we did do things like work from home,
wenn wir Heimarbeit, sorgfältiges Lüften, Masken in Innenräumen und bei älteren Schülern wieder einführen würden, dann könnten wir allein dadurch den Reproduktionswert drücken. Boosterimpfungen sind wichtig. Sie wirken gut, das zeigen Daten aus Israel. Aber es wird dauern, bis alle geimpft sind. Und das gilt ja auch nur für über 50-Jährige. Die Maßnahmen von Plan B würden uns gerade sehr weiterhelfen. Die Zurückhaltung der Regierung in Sachen Plan B könnte auch finanzielle Gründe haben. Interne Dokumente, aus denen Medien unlängst zitierten, sollen den Schaden für die britische Wirtschaft durch einen 5-monatigen Plan B mit Maskenpflicht und Homeoffice auf rund 21 Milliarden Euro taxieren. So setzt die britische Regierung also weiterhin auf Freiheit und lockerte auch die Reisebeschränkungen weiter. Seit Montag ist die sogenannte Rote Liste aufgehoben. Kostenpflichtige Corona-Tests nach der Einreise nach Großbritannien muss man aus allen Ländern kommend auch weiterhin buchen. Doch die teure und belastende Hotelquarantäne entfällt für vollständig Geimpfte nun auch aus den letzten 7 Ländern in Mittel- und Südamerika. Für Danny Callahan, Chef des Verbands der Reiseanbieter für Lateinamerika, ein wichtiger Schritt. Unsere auf Lateinamerika spezialisierten Reisebüros in Großbritannien haben zum Teil seit dem Frühjahr 2020 keine einzige Reise mehr verkauft. Das war wirklich eine harte Zeit und wir freuen uns, dass die Region jetzt wieder bereist werden kann.
Gabi Biesinger über das Leben ohne Beschränkungen in Großbritannien. Katrin Sohns ist Leiterin Kulturprogramme am Goethe-Institut in London. Guten Tag, Frau Sohns.
Guten Abend, guten Tag.
Hohe Infektionszahlen, vergleichsweise aber wenig schwere Verläufe und Todesfälle. Wie erleben Sie die Stimmung im Land? Feiern die Briten unbekümmert fröhlich weiter?
Ich erlebe die Stimmung eigentlich sehr gemischt. Also es gibt viele hier im Land, die sich doch sehr stark nach etwas strengeren Regeln sehnen. Das wurde gerade ja auch in dem Bericht deutlich, dass Maskenpflicht wieder eingeführt wird, vielleicht Homeoffice und auch vielleicht auch der ein oder andere Covid-Passport-Check, was im Moment nicht der Fall ist. Es gibt aber natürlich auch die tatsächlich begeistert sind, diese neuen Freiheiten wieder zu haben. Und dazu würde ich auch viele junge Leute zählen, die jetzt nach diesen doch sehr harten Lockdowns, die es hier gab, das genießen, wieder in Clubs gehen zu können und vermeintlich unbeschwert erstmal wieder feiern können. Mm.
Aber es sind nicht alle so ganz sicher, das hat man ja eben auch schon gehört, ob diese Entscheidung so richtig war. Londons Bürgermeister hat dazu aufgerufen, im öffentlichen Bereich wieder Masken zu tragen. Die Verwaltung des britischen Parlaments ordnete das Tragen von Masken an, nur für Angestellte, nicht für Abgeordnete. Und Johnson selbst ruft immer deutlicher auch zu Auffrischimpfungen auf, soll sogar letztens mit Maske gesehen worden sein. Kommt da jetzt doch vielleicht der ein oder andere leise Zweifel auf, auch in der Regierung, ob das der richtige Weg auch für die Zukunft ist?
Durchaus. Also immer wenn diese kleinen Anzeichen zu hören waren, die Sie gerade beschrieben haben, war das mal oft in den letzten Monaten dann der Anfang von einem Umschwung. Insofern ist es durchaus denkbar. Und tatsächlich auch, denke ich, weil die Unterstützung in der Bevölkerung eigentlich relativ hoch wäre. Also die meisten Briten würden das unterstützen, wenn etwas mehr Regulierungen wieder eingeführt werden würden.
Das ist interessant, weil Sie ja auch gleichzeitig gesagt haben, viele freuen sich auch am Feiern. Aber es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt. Wir haben es eben aus Russland gehört, dass das natürlich Kosten verursacht. Wirtschaft leidet, man braucht Hilfsgelder. In Russland kann man sich das auch gar nicht leisten, hatte eben Glukowski, der russische Autor, beschrieben. Wie sieht denn das in Großbritannien aus? Also ist das auch eine Angst von Johnson, deswegen jetzt wieder Maßnahmen zu ergreifen? Waren die wirtschaftlichen Folgen auch so dramatisch, beziehungsweise die Erholung jetzt vielleicht so da, dass man sagt, nee, wir wollen nicht wieder zurück?
Also ich denke, das spielt in einem Land wie Großbritannien eine ganz, ganz große Rolle. Und natürlich auch vor dem Hintergrund des Brexit der Druck, dass hier wirtschaftlich die Dinge in Gang kommen, ist sehr groß. Und insofern war sicherlich ein ganz großer Ansporn der Regierung, da jetzt eben diesen Freedom Day sehr früh auszurufen. Man muss dazu sagen, dass auch diese Lockdown-Phasen in Großbritannien sehr, sehr streng waren, auch im Vergleich zu Deutschland. Insofern war das dann doch ein sehr, sehr großer Umschwung. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass der wirtschaftliche Ansporn hier eine ganz große Rolle spielt. Es war auch historisch, wie viele Schulden die Regierung aufgenommen hat durch dieses sogenannte Furlough-Scheme, was eben Leuten zugekommen ist, die nicht arbeiten konnten. Und insofern ist da der Druck hoch.
Kann man das eigentlich in Großbritannien, Frau Sohns, noch so richtig auseinanderhalten? Also welche wirtschaftlichen Folgen sind jetzt Auswirkungen des Brexit und welche sind Auswirkungen von Corona?
Ich fürchte leider nein. Das ist sehr, sehr schwer, das auseinanderzuziehen. Und meine Befürchtung ist tatsächlich auch, dass das so bleiben wird. Das heißt, diese zeitliche, das Zusammenfallen des Brexit mit dieser Pandemie wird es sehr, sehr schwer nachvollziehbar machen, was auf den Brexit zurückzuführen ist und was auf die Covid-Pandemie.
Kann denn Herr Johnson dann noch ausmachen, wie sehr er vom Freedom Day politisch profitieren konnte in dieser Gemengelage?
Also ich finde tatsächlich der Begriff Freedom Day, dass der auch so genannt wurde, zeigt doch sehr deutlich, dass da schon auch eine starke politische Agenda im Hintergrund war. Und dadurch, dass Boris Johnson sehr stark in der Pandemie auch aufgetreten ist und die Bevölkerung persönlich angesprochen hat, denke ich schon, dass es auch mit seiner eigenen Person verbunden ist, dass er diesen Freedom Day ausgesprochen hat. Aber an sich ist es natürlich insgesamt ein Anliegen der Regierung, dass da wirtschaftlich der Aufschwung kommt, nicht nur von Boris Johnson.
Einschätzungen von Katrin Sohns, Leiterin der Kulturprogramme am Goethe-Institut in London. Besten Dank. Wer traut sich auf der Suche nach der richtigen Corona-Strategie HR2 der Tag? Und ein letztes Mal blättern wir im Wuhan-Diary von Fang Fang. Anfang 2020, Anfang der Pandemie.
Interessant ist, wie sich die chinesischen und amerikanischen Politiker gegenseitig die Verantwortung zuschieben, bis ihnen der Kamm schwillt, während chinesische und amerikanische Ärzte gemeinsam darüber beraten, wie sie Kranke retten können, welche Medikamente wirkungsvoll zur Absenkung der Sterberate beitragen können, welche die besten Behandlungsmethoden sind und über Schutz- und Quarantänemaßnahmen diskutieren. Während der kritischen Zeit der Epidemie in Wuhan kauften die Chinesen sämtliche verfügbaren Schutzmasken auf, um sie als Spende in die Heimat zu schicken. Und jetzt leiden die amerikanischen Ärzte unter einem Mangel an Schutzmasken und anderer Schutzausrüstung. Ein befreundeter Auslandschinese sagt, er habe ihnen gegenüber ein schlechtes Gewissen. Auch darüber, dass sich dieses Problem beheben lässt, reden die Ärzte. Sie tragen keine politischen Vorurteile mit sich herum. Sie machen keinen Unterschied zwischen Staaten, befragen sich gegenseitig zu ihren Erfahrungen, weisen sich gegenseitig auf neue Spuren hin. Man spürt dahinter ihr ärztliches Ethos und ihre Nächstenliebe, die Liebe zur Menschheit und zu den einzelnen Menschen. Ich habe den Eindruck, dass unterschiedliche Professionen auf völlig unterschiedliche Weise die Realität betrachten und auf gänzlich verschiedene Art und Weise an Dinge herangehen. Ich schätze den professionellen Geist und die psychische Konstitution dieser Ärzte.
Das Wuhan Diary von Fang Fang ist erschienen bei Hoffmann und Campe. HR2 der Tag. Jede Entscheidung in der Corona-Pandemie, egal ob Beschränkung oder Öffnung, ruft Kritiker und Kritikerinnen auf den Plan. So war es auch in Israel, als das Land seine Grenzen und den Flughafen dicht machte. Das Land hatte zeitweise sehr schwer mit Corona zu kämpfen. Seit gestern jetzt können Individualtouristen wieder nach Israel reisen. Denn mit einer rasanten Impfkampagne ist Israel vorgeprescht, als andere Länder noch die Bestelllisten für die Impfstoffe sortierten. Und seit dem Sommer können sich die Israelis schon zum dritten Mal pieksen lassen. Während also, wie gehört, die einen alle Beschränkungen fallen lassen und hohe Infektionszahlen in Kauf nehmen, wie Großbritannien, die anderen 3G-Regelungen für den Arbeitsplatz verordnen, wie Italien und Österreich, öffnet Israel mit niedrigen Infektionszahlen. Die Auffrischimpfungen machen es möglich. Benjamin Hammer berichtet.
Im Corona-Testzentrum auf dem Rabinplatz in Tel Aviv herrscht gähnende Leere. Nur ein paar Leute stehen im riesigen Zelt für einen PCR-Test an. Vor etwa 2 Monaten warteten die Menschen hier noch stundenlang. Israel hatte damals eine der höchsten Infektionsraten der Welt. Mittlerweile liegt die 7-Tage-Inzidenz unter 50, Tendenz weiter sinkend. Ran Balitza leitet die Forschungsabteilung der israelischen Krankenkasse Clalit. Er ist davon überzeugt, dass die vielen Drittimpfungen zu einem Rückgang der Infektionsrate geführt haben. Israel war der erste Staat, der mit ganzer Wucht die Folgen der nachlassenden Schutzwirkung nur 5 Monate nach der Impfung zu spüren bekam. Parallel dazu trat die sehr ansteckende Delta-Variante auf. Und so wurde Israel zum ersten Staat, der Auffrischungsimpfungen breit durchführte, um die Bevölkerung zu schützen. Etwa 10 Tage, nachdem die sogenannten Booster-Impfungen in einer Altersgruppe verfügbar waren, sei in diesen Gruppen auch die Zahl der Infektionen gesunken. Das geht aus einer Studie hervor, an der der Forscher beteiligt war. Auch diese Zahl soll den Sinn der Drittimpfungen belegen. Nur 7% aller Patienten mit schweren Verläufen hatten bereits eine dritte Impfdosis bekommen. Alle anderen waren nicht oder seltener geimpft. Mittlerweile haben 4 von 9 Millionen Israelis eine dritte Impfung bekommen, darunter auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. So ganz freiwillig ließen sich nicht alle impfen. Israel entzieht allen Bürgern den sogenannten grünen Pass, deren letzte Dosis mehr als 6 Monate zurückliegt. Wer also weiterhin zum Beispiel ein Konzert besuchen will, braucht in vielen Fällen die dritte Dosis. Trotzdem ist Israel im internationalen Vergleich mitnichten noch der Impfweltmeister. Ein relativ großer Teil der Bevölkerung hat noch keine Drittimpfung erhalten, andere sind komplett ungeimpft. Das bereitet Eran Segal, Forscher am Weizmann-Institut in Rehovot, Sorgen. Momentan sollte es noch immer unsere zentrale Aufgabe sein, die Menschen besser zu erreichen, sagte er dem Portal Ynet. Also 650.000 Menschen, die sich noch gar nicht haben impfen lassen. Außerdem 1,5 Millionen, die eine Boosterimpfung erhalten sollten. Die Anzahl der Impfverweigerer ist eigentlich sehr klein. Ich denke, dass der Hauptfehler zu Beginn der vierten Welle darin bestand, dass es zu lange dauerte, bis sich die Menschen mit der Auffrischung haben impfen lassen. Doch auch in Israel gibt es Demonstrationen von Impfgegnern. Sie sprechen von einer Hexenjagd auf Ungeimpfte. Viele protestieren lautstark, aber friedlich. Manche Impfgegner überschreiten jedoch eine Grenze. Sharon Alroy-Preis, eine hochrangige Mitarbeiterin im Gesundheitsministerium, bekommt Morddrohungen und braucht mittlerweile einen Leibwächter. Die Drohungen kommen in Wellen, sagte sie dem Fernsehkanal 13. Die stehen in direktem Zusammenhang mit den Impfungen. Immer wenn es etwas Neues zu den Impfungen gibt, gibt es eine Welle der Bedrohungen und der Beleidigungen. Israel prüft gerade, ob auch 5- bis 11-jährige Kinder gegen das Coronavirus geimpft werden können. Viel spricht dafür, dass Israel, das bei den Drittimpfungen so schnell war wie kein anderes Land, auch bei den Impfungen für kleinere Kinder voranschreitet. Zuvor soll über die Frage aber im israelischen Parlament beraten werden, in aller Öffentlichkeit. Die Regierung weiß, Corona-Impfungen für kleinere Kinder, das ist auch in Israel ein sehr emotionales Thema.
Benjamin Hammer über die Situation in Israel. Professor Stefan Becker vom Institut für Virologie an der Uni Marburg, guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Fuhrmann.
Auffrischimpfungen sind der Weg in Israel. Ist das auch für Deutschland der Königsweg?
Also ich denke, es ist auf jeden Fall ein guter Weg, dass man jetzt die Menschen impft, ein drittes Mal, welche besonders in der Gefahr stehen, eine schwere Coronavirus-Infektion zu erleiden und möglicherweise auch daran zu sterben. Das heißt also immer die älteren Menschen. Ich glaube, die sollten jetzt möglichst schnell, sehr schnell geimpft werden.
Wenn man sich die Lage im Moment anschaut, dann wird immer wieder festgestellt, dass die meisten Schwererkrankten in Deutschland Ungeimpfte sind und auch Risikofaktoren wie Vorerkrankungen oder Bluthochdruck zum Beispiel oder auch Übergewicht noch eine Rolle spielt. Könnte man sich dann nicht eigentlich, wenn man jetzt geimpft ist und vielleicht nicht noch so einen Risikofaktor mit sich trägt, entspannen und Party machen?
Ja, also das glaube ich, kann man so einfach nicht sagen. Ich glaube, die Zeit, die vergangen ist seit der letzten Impfung, die ist schon sehr entscheidend. Also wir sehen das ja aus dem Bericht aus Israel, dass nach einem halben Jahr etwa, dass der Schutz durch die Impfung doch nachlässt, also besonders bei älteren Menschen. Und das gilt auch nicht nur für Ältere, sondern auch für jüngere Menschen. Und insofern ist es, glaube ich, nicht so einfach, dass man sagen kann, einmal geimpft und immer geschützt, sondern man muss da schon vorsichtig sein, denke ich. Und gerade jetzt, um ein halbes Jahr nach der Impfung, dann auch wieder drüber nachdenken, eben auch eine Maske zu tragen wieder.
Das heißt, geimpft plus Maske, meinen Sie?
Ja, in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel, denke ich, macht das durchaus Sinn.
Denn ich kann mich auch geimpft wieder infizieren, selbst wenn ich nicht selber schwer erkranke, könnte ich andere anstecken?
Ja, das sehen wir leider öfters, dass auch Menschen, die geimpft sind und dann sich infizieren, dass sie auch eine große Menge an Virus ausscheiden können, ohne dass sie selbst eine schwere Erkrankung haben.
Und insgesamt erhöht es natürlich, je mehr Virus in der Welt ist, auch wieder die Gefahr der Mutation. Das war ja auch schon in der Vergangenheit zu sehen. Großbritannien und Dänemark setzen aber trotzdem auf Öffnung und leben ungerührt damit weiter, obwohl die Inzidenzen steigen. Dahinter steckt ja sicher auch die große Sehnsucht nach einer Form von Normalität und eigentlich das Gefühl, wir müssen ja sowieso mit SARS-CoV-2 irgendwann zurechtkommen. Ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt nach Ihrer Meinung?
Also es stimmt, wir müssen mit SARS-CoV-2 zurechtkommen und das müssen wir jetzt im Moment auch. Ja, wir müssen das die ganze Zeit und wir sind auf dem Weg, das zu lernen. Aber ich glaube, es ist jetzt auf keinen Fall der Zeitpunkt, wo wir alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord werfen können, selbst wenn jetzt ein Großteil der Menschen auch schon geimpft ist. Also da gibt es viele Sachen, die man einfach auch jetzt noch berücksichtigen muss.
Was ist Ihnen da besonders wichtig? Also wenn wir sagen, wir können jetzt noch nicht sagen, wir leben mit SARS-CoV-2 und jeder kann da selber auf sich aufpassen. Geht es ihm da um den Schutz der Ungeimpften oder um Druck auf die auszuüben? Oder geht es Ihnen um das Beenden der Pandemie oder die Entlastung des Gesundheitssystems? Was ist für Sie am wichtigsten?
Für uns war schon von Beginn der Pandemie an besonders wichtig, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet ist, sodass es nicht zusammenbricht. Also dieses Problem, dass die Intensivstationen überlastet sind, das betrifft natürlich nicht nur die an Coronavirus erkranken, sondern das betrifft die gesamte Bevölkerung. Nur das Problem ist, wenn die Intensivstationen jetzt vor allem belegt sind mit Corona-Patienten, die auch oft länger da liegen müssen, dann ist dann kein Platz mehr für zum Beispiel Verkehrsopfer oder für Leute, die eine schwere Operation gerade durchgemacht haben. Das heißt also, dieses Problem, das trifft schließlich alle. Das trifft nicht nur die an Coronavirus erkranken, sondern das trifft uns alle. Und ich glaube, das müssen wir unbedingt verhindern. Wir müssen immer im Blick haben, wie stark ist im Moment unser Gesundheitssystem belastet. Und das sieht momentan noch nicht katastrophal aus, aber es wird mit jeder Infektion schlimmer, weil auch wenn vielleicht heutzutage weniger Menschen mit einer Coronavirus-Infektion ins Krankenhaus müssen, ist es trotzdem mit den steigenden Zahlen dann immer wieder, kommt es auch dann dazu, dass eben solche Erkrankungen so schwer ausfallen, dass dann die Menschen, die Infizierten, eben ins Krankenhaus müssen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo dann unser Gesundheitssystem überlastet ist. Und wir müssen auch dran denken, einfach, dass das Personal in den Intensivstationen massiv überlastet ist, schon durch diese ganzen anderthalb Jahre Pandemie.
Und perspektivisch können wir aber trotzdem irgendwann auf einen Zustand hoffen, wo SARS-CoV-2 eben nicht mehr zu schweren Verläufen führt, wo wir das in unser Immunsystem so integriert haben, dass man sagen kann, wir brauchen jetzt auch nicht alle halbe Jahre eine Auffrischimpfung?
Ja, also das vermuten wir alle, also wir Virologen und die anderen, die sich damit auskennen. Aber so ganz genau, wie das funktioniert, wissen wir, glaube ich, noch nicht. Aber die Erfahrung zeigt, dass solche Infektionen, wie jetzt das SARS-CoV-2 zu Anfang, besonders schwer verlaufen, dann im Verlauf der Jahre doch in ihrer Belastung für unser Immunsystem, für unsere Gesellschaft deutlich abnehmen. Und das wird bei dem SARS-CoV-2 ebenfalls passieren. Aber wann das genau ist, das weiß, glaube ich, im Moment niemand.
Bleibt nur die Hoffnung, dass das möglichst schnell passiert.
Ganz genau.
Professor Stefan Becker vom Institut für Virologie an der Uni Marburg, ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Wer traut sich? Die einen Regierungen wagen neue Beschränkungen, die anderen strengere Beschränkungen. Es gibt viele Wege, viele Corona-Strategien. Vielleicht sind sogar mehrere die richtige. Die Zukunft wird es zeigen. Wir haben gehört, es gibt eine Hoffnung auf Normalität, in der wir SARS-CoV-2, dieses Virus, integriert haben in unser Leben, in unser Immunsystem. Aber nur wann? Das bleibt offen. Nachhören können Sie diese Sendung wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek. Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.